Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Grünen werden am 19. April bekannt geben, wer bei ihnen Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat wird. Bei der Union steht diese Entscheidung auch bis spätestens Pfingsten an. Aber mit Karl-Rudolf Korte, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen und Gründer und Direktor der NRW School of Governance, wollen wir nicht darüber reden, welcher der jeweils zwei Kandidaten da der oder die bessere wäre und wer wahrscheinlich ausgewählt wird, sondern darüber, was Menschen überhaupt dazu bringt, ein so hohes, aber natürlich auch anstrengendes Amt anzustreben. Schönen guten Morgen, Herr Korte.
Ja, guten Morgen.
Was bringt einen dazu, sich diesem öffentlichen und innerparteilichen Druck überhaupt auszusetzen?
Ja, ist schon so, wie Sie sagen, man muss sehr robust sein, physisch und psychisch, und es bringt einen etwas dazu, das man gestalten möchte. Es sind Menschen auf jeden Fall, die ein Gestaltungsziel haben. Insofern kollektiv verbindliche Regeln, Entscheidungen, Problemlösungen für uns alle umzusetzen. Und ich glaube, dieser Gestaltungsdrang zeichnet diese Menschen besonders aus, sonst wären sie auch keine Politiker geworden.
Aber ich habe immer das Gefühl, bei Machtmenschen oder Menschen, die Macht mögen und wollen, gibt es doch zwei verschiedene Typen. Das, was Sie gerade beschrieben haben, Macht als Mittel zum Zweck, gestalten, haben Sie gesagt. Aber ich habe das Gefühl, es gibt schon auch den Typus, da ist Macht der Selbstzweck. Ist das nicht so?
Ja, aber das ist eher die Ausnahme. Das ist eine Fassade, die wir vielleicht sehen. Politik ist ja Darstellungs- und Entscheidungspolitik. Beides gehört zusammen. Sie müssen etwas darstellen, damit wir öffentlich nachvollziehen können, um was es geht. Politik muss sich auch öffentlich legitimieren in der Demokratie. Aber es muss auch Entscheidungspolitik sein, dass sich daraus Konsequenzen ableiten. Also Sach- und Machtfragen gehören zusammen. Und Sie können gute Ideen haben, aber wenn Sie nicht die Macht haben, sie umzusetzen, nutzt das nichts. Also die Verbindung aus beiden. Politik ist Macht als Beruf. Darum geht es ja. Um Macht auszuüben ist dann sicherlich bei Einzelnen verkommen zu Selbstzweck. Aber für die Mehrzahl der Mandatsträger ist das nicht so, sondern sie brauchen die Unterstützung durch andere, immer mehrheitsfähig zu bleiben, um dann etwas umzusetzen. Das ist ja die besondere Rationalität, anders als in anderen Führungsämtern. Sie müssen sammeln und führen, beides zusammen. Nur darauf zu setzen, dass sie automatisch eine Mehrheit haben, weil sie für 2 Jahre gewählt sind, das gibt es nicht. Es ist ein Tagesintegrationswerk, was die Politik umtreibt.
Und man sagt ja immer, dass gerade das Angela Merkel besonders gut kann. Auch diese Balance zwischen Diplomatie, Verhandlungsbereitschaft, aber auch klar sagen, was Sache ist. Und Merkel ist für mich so ein sehr, sehr seltenes Beispiel, wo viele Leute tatsächlich glauben, der geht es nur um die Sache. Die hat einfach gesagt, einer muss es machen, ich glaube, ich kann es, ich mach's. Da ist kein Wille zur Macht spürbar. Das ist doch Quatsch. Ohne Wille zur Macht wäre die doch auch nicht so weit gekommen, oder?
Das ist totaler Quatsch, ja genau, weil das ist praktisch so inszeniert, dass wir meinen, es wäre nicht inszeniert. Aber es ist durchaus eine Art, nüchtern bis an die Schmerzgrenze auch geradezu martialisch zu führen. Das ist oft Führung mit Büroleiterscham und geradezu Abgrenzung zu den Schröder-Jahren, der irgendwie Protz und Kraftmeier hinterherkam, eine ganz andere Art führen und zu kommunizieren, aber natürlich machtvoll zu dirigieren, in eine Richtung zu lenken, ohne dass wir ihren Anteil an der Entscheidung richtig erkennen können. Aber anders kann man sich so viele Jahre in so einem Amt auf keinen Fall halten. Das ist sehr starkes Wirklichkeitsgehorsam, an der Wirklichkeit orientiert, dienend, Probleme abzuräumen für uns alle. So haben die meisten sie dann auch wiedergewählt. Aber es ist eben wirklichkeitsbezogen, nie auf Möglichkeitssinn ausgerichtet. Und ohne Möglichkeiten fehlen oft dann auch eben Gestaltungsziele, die man formuliert. Und ohne Gestaltungsziele kann man auch nicht über Unterschiede streiten. Das ist insofern unterargumentieren, geradezu systematisch, an die wir uns über 16 Jahre auch gewöhnt haben.
Aber wo Sie gerade Gerhard Schröder erwähnt haben, der hat ja, bevor er Bundeskanzler wurde, mal, als er vom Kanzleramt stand, gerüttelt am Tor und gesagt, ich will hier rein. Ihm hat das nicht geschadet, aber damals habe ich mir gedacht, naja, also im Fußball ist es doch immer so, die als Erster als Trainer gehandelt werden, werden es nie. Also allzu deutlich auch öffentlich zu sagen, wo man hin will, ist doch wahrscheinlich oft nicht so klug, oder?
Sie sollten nicht als Erster genannt werden. Das ist oft dann hinderlich. Dann fällt man oft darüber. Aber den Willen zur Macht zu dokumentieren ist nicht falsch. Aber wir haben im Moment gerade in der Pandemie zwei unterschiedliche konkurrierende Stile. Wir haben sowas Neodirigistisches mit Ansagestil, zu wissen, was man macht und morgen macht und damit auch die Lösung projiziert. Und dann eher empathisch-kooperative Stile. Die Sehnsucht nach beiden Stilen ist da, aber sie ist unentschieden. Insofern ist unklar, wer bei der Bundestagswahl mit welchem Stil am Ende sich durchsetzt. Aber beides fällt besonders auf im Moment in dieser Ausnahmezeit, dass es nebeneinander existiert.
Man kann ja auch, da wäre auch Schröder ein Beispiel, auch andere ganz hoch gehandelt werden, ein Amt dann auch erreichen, aber es einfach nicht sehr lange behalten. Also die Eigenschaften, die man braucht, um Macht zu bekommen, sind das eventuell ganz andere als die, die man braucht, um Macht zu erhalten, also behalten?
Ja, sie müssen vor allen Dingen enttäuschungsresistent sein, denn sie haben es täglich mit unerfüllten Erwartungen zu tun. Das muss man aushalten können, ohne depressiv zu werden. Und vielleicht ist das eine ganz wichtige Qualifikation. In der Tat, man steigt auf mit anderen, macht Erhalt als Aufstiegsgeschichte, aber dann über lange Jahre das so zu konservieren, dass sie doch täglich die Frühwarnsysteme so offensiv offen halten, dass sie auch merken, wo was zu entscheiden ist und wie praktisch auch Mehrheiten wieder zu organisieren sind. Das ist die Kunst, wie man diese Frühwarnsysteme sich offen hält. Denn daran kann man auch oft ein Ende einer Kanzlerschaft erkennen, wenn vielleicht auch diese Form von Realitätsbezug, die Realitätswahrnehmung dann nachlässt. Das ist beeindruckend, wenn man das über viele Jahre so aufrechterhält. Denn sammeln und führen, darum geht es ja. Das heißt also nicht nur Mehrheiten erringen, um Probleme zu lösen, sondern sie müssen so gelöst werden, dass sie auch eine Wiederwahlchance haben. Das ist viel schwerer, als nur ein Problem zu lösen.
Sie haben mir jetzt was in den Kopf gesetzt, was ich glaube, mindestens bis zur Bundestagswahl im September nicht vergessen werde. Mir geht jetzt gerade bei den vier Personen, deren Namen wir nicht genannt haben, was fast schon Spaß macht, sie nicht zu nennen bei diesem Thema, also den in Frage kommenden KandidatInnen von Grünen und Union durch den Kopf, dass sich also Ihrer Meinung nach die Frage stellt, welche dieser vier Personen wird am ehesten nicht depressiv, wenn sie im Kanzleramt landet?
Ja, darüber kann man natürlich lange spekulieren, was sie dazu mitbringen. Gut, mancher ist viel jünger als andere. Insofern haben sie vielleicht auch weniger Erfahrung, auch mit solchen depressiven Phasen.
Aber mal ganz kurz im Ernst. Eine Frau, drei Männer stehen ja zur Verfügung. Seit 16 Jahren ist die Kanzlerin eine Frau. Gibt es eigentlich, wenn es um Macht geht, das ist ja damals beim Amtsantritt von Angela Merkel so viel diskutiert worden, aber es hat sich seitdem viel verändert, nicht nur im Kanzleramt. Gibt es da eigentlich grundsätzliche Unterschiede immer noch zwischen Männern und Frauen?
Ja, gibt es schon, denn das wissen wir ja aus vielen Literatur, also wissenschaftlicher Literatur, wie man führt, dass das anders ist zwischen Mann und Frau. Das ist schwer auf den Punkt zu bringen, aber vielleicht nur an einem Beispiel, es ist anders zeitlich sortiert in der Regel. Also Frauen sind eher darauf aus, in der Politik Nettogewinne zu erzielen und nicht nur auf das Brutto aus. Das meine ich, sie sind an der Sache stärker orientiert und Männer brauchen die Machtgebaren. Vielleicht kommt das auch durch die Gewöhnung an Merkel, die ja so eine protestantische Armutsästhetik in ihrer Amtsführung hatte, auf alle Gebaren dieser Macht vollkommen zu verzichten. Also, dass sie über den roten Teppich musste, war oft gehen musste, war eigentlich gewirkt, immer, hat immer so gewirkt, als wäre es eine Zumutung. Während Schröder nichts mehr im Ziel hatte, als über die Mitte langsam zu stolzieren. Vollkommen anders. Also zeitlich anders ausgerichtet führen Frauen eher an der Sache orientiert. Das ist zumindest in der Politik so zu beobachten.
Der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte im Deutschlandfunk Kultur über das, was es braucht, um ein hohes politisches Amt erstmal überhaupt anzustreben, was es dann braucht, um es zu erreichen und dann auch, um es möglichst lange zu behalten. Herr Korte, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen auch.